Im Lukas-Evangelium Kapitel 4, Verse 1 bis 13, da heißt es: Jesus aber voll Heiligen Geistes kam zurück vom Jordan und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage lang von dem Teufel versucht. Und er aß nichts in diesen Tagen, und als diese Tage ein Ende hatten, da hungerte ihn. Der Teufel aber sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht allein vom Brot. Und der Teufel führte ihn hoch hinauf und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Und er sprach zu ihm: Alle diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du mich nun anbetest, so soll sie ganz dein sein. Jesus antwortete ihm und sprach: Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich von hier hinunter. Denn es steht doch geschrieben, er wird seinen Engeln befehlen deinetwegen, dass sie dich bewahren. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete zu ihm: Es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und als der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, da wich er von ihm eine Zeit lang. Herr Jesus, es ist für uns sehr tröstlich, dass wir wissen, dass du Versuchungen durchlitten hast. Und die waren sehr hart. Und du hast festgehalten, standgehalten. Du bist nicht gewichen. Herr, ich möchte hier lernen, wir möchten hier lernen, stark zu sein in dir, gefestigt zu sein in dem Überwinder. Bitte dich, Herr, dass du da, wo wir unsere Schwachheiten haben, wo wir immer und immer wieder dir in den Ohren liegen mit unseren Sünden, dass du uns da hilfst. Herr, wir brauchen dich. Wir haben unsere ganz unterschiedlichen Achillesfersen. Aber wir bitten dich, dass du uns da hilfst, dass wir erstarken. Wir wollen auch diese Stunde jetzt ganz bewusst dir hinlegen, aus deiner Hand nehmen, dich um deinen Segen bitten. Amen.
Amen. Einen wunderschönen guten Morgen nochmal allen. Ich habe hier noch einmal einen Geburtstagsliedwunsch. Übrigens, 20 bis 25 unerledigte Wünsche liegen mir noch vor von Liedern. Ja, da haben wir noch viel Arbeit vor uns, aber die Freizeit ist ja erst in der Mitte und ich hoffe, dass wir sie alle erfüllen können, die Wünsche. Wir wollen unser Bestes tun. Notfalls müssen wir halt Überstunden einlegen. Ja, also das jetzt auch noch gewünschte Lied steht 265. Ich denke, das sollten wir auch jetzt noch singen. Viele Wege gibt es auf dieser Welt, doch einen nur können wir gehen. Das passt ja auch zu unserem Thema, das wir gerade, ja, 265 von Thomas Eger. die Strophen, die haben am Anfang eine Wiederholung, also wir haben jetzt gerade was weggelassen. Aber macht nichts. Zweite Strophe, manche Frage und dann es bleibt vieles. Das wird also wiederholt. Ja. Frage stellt sich im Leben mir, doch Hilfe und Antwort dazu. Darum frage Freunde bei Gott und hier und forsche ohne Ruhe. Es bleibt vieles, was deine Antwort hat, bleibt vieles, was etwas ist. Darum frage ich Gott, meinen Herrn und Gott im Namen Jesu Christ. Weil es weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Das war das Lebensmotto von unserem Herrn Jesus, von dem wir jetzt besonders hören wollen. Und von ihm wollen wir lernen. Wir wollen ja werden wie er und ihm gleichgestaltet werden. Jesus ist Sieger, auch in der Versuchung. Das ist das Thema heute Morgen. Das war auch kürzlich das Thema bei der Licht im Osten-Konferenz in Korntal. Da hat Volker Steinhoff auch über dieses Wort gesprochen und einige wenige seiner Gedanken habe ich übernommen. Jesus ist Sieger. Diese drei Worte umfassen das ganze Heils- und Rettungsprogramm unseres Herrn. Und jedes dieser drei Worte ist von größtem Gewicht. Jesus, er ist es, der Soter, der Retter, der wahre Messias. Ist Jesus Christus gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Er war nicht nur irgendwann in irgendeiner Schlacht wie die deutschen Sieger. Nein, er ist es immer und ewig. Er wird nie eine Schlacht verlieren. Und Sieger, das war er schon vor Grundlegung der Welt. Sieger, als er zum Rettungsplan des Vaters Ja sagte. Deinen Willen, mein Gott, tue ich gerne, hatte er gesagt. Da wurde er Sieger. Und er ist Sieger, auch als er am Kreuz von Golgatha ausrief. Es ist vollbracht. Und er ist auch morgen und in alle Ewigkeit Sieger. Was auch geschehen mag, was wir uns an Fürchterlichkeiten ausdenken könnten. welche Macht des Zeitgeistes, des Antichristen sich noch entfalten wird. Alles nur unter der Zulassung des Siegers. Er hat alle Fäden in der Hand, die ganze Kontrolle über alles Geschehen ist in seiner Hand. Ist das nicht ein wunderbarer Trost? Auch über unserem kleinen Leben. Er hat die Fäden in seiner Hand. Eine ganze Woche haben wir uns unter das Wort immer wieder neu gestellt. Man singt mit Freuden vom Sieg. Und wir haben uns die Frage gestellt, wer singt eigentlich mit Freuden vom Sieg? Die Versuchung ist groß, dass wir nur mit den Lippen singen, aber doch das Herz nicht erfüllt ist von diesem Bewusstsein des Sieges. Selbst an einem so schönen Platz wie hier, auf der Langsteinbacher Höhe, wird nicht immer nur gesungen. Dass er Sieger ist, das wissen wir theoretisch ganz genau. Aber in unseren letzten Nöten und unbeantworteten Fragen, in unseren familiären Nöten, im Blick auf unsere Kinder, die auf ganz andere Wege gehen als die Wege, die wir uns wünschen, wissen wir es dann zutiefst auch, dass er auch in dieser Situation Sieger ist. Hand aufs Herz, sind wir immer innerlich bereit, ihn zu preisen im Lied, im Herzen. Wir stehen allerdings auch in folgender Versuchung, und das ist eine diabolische Versuchung, das Wort Jesus ist Sieger zu akzeptieren, aber zu missbrauchen. Ich las es mit eigenen Augen auf einem schönen, fast neuen Haus in der Schweiz, an einem schönen Ort. Da stand ganz, ganz groß an der Wand des Hauses, Jesus ist Sieger. Und später musste ich erfahren, dass unter dem Deckmantel dieser Worte, Jesus ist Sieger, in diesem selben Haus schreckliche Unzucht getrieben wurde. Im selben Haus. Der Mann kam dann ins Zuchthaus. War eine tragische Sache. Solche Dinge passieren. Lass uns darum nie diese Worte, Jesus ist Sieger, nur fromm in den Mund nehmen und dann die Kraft verleugnen. Es ist ja leicht zu singen, dass Jesus Sieg bleibt ewig ausgemacht, sein wird die ganze Welt und ist die ganze Welt. Aber in den Verlockungen, in den Verführungen dann festzuhalten, das ist ja etwas anderes. Und hier sind wir nun mitten im Thema. Jesus ist Sieger in der Versuchung. Frage 1 zunächst. War es denn für den Herrn Jesus immer einfach, als Sieger seinen Weg zu gehen? Die Bibel sagt, er ward versucht allenthalben, jetzt gleich wie wir. Wie wir, das ist entscheidend. Wie wir wurde er versucht. Und ich erinnere hier an den Adam, den ersten Menschen. Er musste auch versucht werden, um seine Treue, um sein Gehorsam unter Beweis zu stellen. Nun, der erste Adam hatte es ja relativ leicht von uns aus gesehen, in der Versuchung standzuhalten. Und doch ließ er sich von seiner Frau verführen. Aber für den zweiten Adam war es unendlich schwerer, die Prüfung des Glaubens, der Treue, des Gehorsams zu ertragen. Seine Prüfungen waren unendlich schwieriger. Würde er bei einer derartigen großen Glaubensprüfung standhalten? Würde er derartig perfiden und raffinierten Verlockungen des Versuchers widerstehen können? Himmel und Erde halten den Adam an. Gott riskiert alles. Als er das zuließ, was wir gerade gehört haben in Lukas 4. In Kapitel 3, Vers 22, da hören wir diesen Ruf. Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Der Himmel hat sich aufgetan. Der große Abgrund zwischen Himmel und Erde war für eine kurze Zeit überbrückt. Ein offener Himmel über Jesus. Vollkommenes Wohlgefallen des Vaters an seinem geliebten Sohn. Und genau das war der Zeitpunkt der so gefährlichen Versuchung. War das ein Zufall? Auch unsere Versuchungen sind bezüglich der Terminierung nie zufällig. Achten wir einmal darauf, wann wir besonders versucht werden. Was Versuchung ist, das wissen wir alle mehr oder weniger aus eigenster Erfahrung. Selbst in den Ferien, selbst in so schönen Tagen wie hier, sind wir in Versuchung. Zum Beispiel in der Versuchung, dass wir uns gehen lassen, irgendwie. Selbst in den Gedanken kann man sich gehen lassen, sich treiben lassen, wie im Urlaub auf irgendeinem kleinen Boot in schönstem Sonnenschein sich einfach treiben lassen. Wie schön ist das? Und das ist eine große Versuchung. Wir wollen uns nun konzentrieren auf den, der mitten in dieser Versuchung stand und 5 Fragen versuchen zu beantworten. Erstens, wie geriet Jesus in diese Versuchung? Zweitens, was waren die Umstände seiner Versuchung? Drittens, worin bestand eigentlich die Versuchung? Viertens, wie bestand Jesus diese Versuchung? Und fünftens, worin bestehen unsere Versuchungen heute und wie können wir bestehen? Also erstens, wie kam Jesus in die Versuchung? Versuchungen kommen in der Regel immer unerwartet. Darum auch die Bitte im Vaterunser und führe uns nicht in Versuchung. Jesus, das wollen wir als erstes deutlich erkennen, bringt sich nicht selber in Gefahr. Er handelt nicht fahrlässig. Er wird geführt, so haben wir gehört. Von wem? Vom besten Führer, vom Heiligen Geist. Das ist ja total überraschend. Der Heilige Geist führt ihn in die Versuchung. Ja. Bei Matthäus lesen wir, damit er ward geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Gott, der eben sein großes Wohlgefallen ausgedrückt hat, er ist es. Er hat einen Plan. Sein geliebter Sohn muss versucht werden. Er muss getestet werden. Warum? Weil er die Rolle des ersten Adam, der durchgefallen ist in der Prüfung, übernehmen muss. Hier darf ich mal die Frage allgemein einblenden, was heißt eigentlich Versuchung? Das griechische Wort Parasmos heißt so viel wie Prüfung, das Versuchtwerden, Anfechtung auf die Probe stellen. Versuchung ist der Versuch, jemanden so zu beeinflussen, dass er gegen sein Gewissen handelt. Ich wiederhole, Versuchung ist der Versuch, jemanden so zu beeinflussen, dass er gegen sein Gewissen handelt. Englisch heißt es Temptation. Versuchung ist ganz schlicht gesagt einfach ein Test, ein Härtetest. Schon in der Wirtschaft ist es üblich, dass Material, das besonderer Beanspruchung ausgesetzt wird, getestet wird, einem sorgfältigen Härtetest ausgesetzt wird. Ein Freund von Korntal, von mir, der hat eine ganz große Kiesfirma, viele Lastwagen. Und er sagte kürzlich, dass der Beton, der verwendet wird für die Betonklötze, die für besondere Bauten später verwendet würden, außerordentlich stark belastet werden muss, weil dieser Beton eben so eine große Verantwortung trägt bei großen Bauten. Die Bibel kennt ja sehr viele Beispiele von Versuchungen. Ich habe die Frage gestellt, was heißt eigentlich Versuchung? Wir können nun eine ganze Stunde darüber sprechen, über solche Versuchungsgeschichten, Berichte. Was fällt uns spontan ein, wenn wir von Versuchung reden?
Ja. Also mir ist aufgefallen, dass auf der anderen Seite der Bibel steht, Gott versucht niemand.
Ja, aha. Gott versucht niemand. Ja, ja, ja. Lassen wir mal das stehen. Die Schwester hat gesagt, in der Bibel steht wiederum, Gott versucht niemand. Ja. Lassen wir mal das ruhig stehen. Es heißt ja auch, führe uns nicht in Versuchung. Ja, aber nun Beispiele von Versuchungen. Es gibt ja Beispiele. ganz Achan, ja, das war die Versuchung zum Diebstahl, aber wo ist, ja, bitte, ja, im Paradies, das habe ich schon erwähnt, hier wird David erwähnt, was war eigentlich die eigentliche Versuchung des David, jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt. Batsheba, du denkst vielleicht noch etwas anderes. Dass er nicht im Krieg war. Dass er nicht gerade. Na, aber es kommt noch eine andere Geschichte, die gar nicht so bekannt ist. Und da steht sogar das Wort, dass der Satan ihn versuchte. Bei der Volkszählung, gell? Das war nämlich genau die Versuchung, um die es in dieser Geschichte später auch geht, um die Selbstverherrlichung. Aber noch eine ganz, ganz besonders klassische Versuchungsgeschichte. Nämlich wundert das nicht wie Josef. Das ist die eigentliche Versuchungsgeschichte. Und diese Geschichte des Josef wiederholt sich x-mal heute. Auch bei Gläubigen. Nun, Ihre Frage. Führt der Herr auch uns in Versuchung? Nochmal, führt der Herr auch uns in Versuchung? Entsprechend dem Licht, das ich habe, ich will aber mich da nicht letztlich festlegen, möchte ich sagen, nein. Denn es heißt, führe uns nicht in Versuchung. Aber was tut der Herr? Er lässt es zu, gell? Er lässt es zu. Das ist ein Unterschied. Er prüft uns, ja. Das müssen wir sehen. Und wir sollen darum auch in diesem Zusammenhang nie vorsätzlich, schon gar nicht, aber auch nicht fahrlässig uns in Versuchung bringen. Wann kommen wir in Versuchung? Und zwar fahrlässig. Und wie oft passiert es bei vielen Christen?
Ja, wenn wir uns nicht nach dem Schritt und nach Gott
richten. Ja, wollen wir ganz praktisch sein.
Schon an den Kiosken.
An den Kiosken zum Beispiel. Ich bin beim Zahnarzt, das sind sehr viele dieser Zeitschriften. Da vorne liegt die bunte mit so vielen mehr oder weniger bekleideten oder nicht bekleideten Frauen und vielen interessanten Titeln. Jetzt lasse ich das schön bleiben oder denke ich, ich will doch auch mal gucken, was da drin steht. Oder noch viel praktischer, im Fernsehen. Was wird doch da ständig gezeigt? Wie viel Infiltration der Unreinheit kommt ständig, wird ständig permanent in die Seelen, auch von Gläubigen und von Kindern. Welch ein Unheil ist das? Hineingepumpt. Was für ein Unheil daraus hervorgeht, das wird vielleicht Gott einmal am Tag des Gerichts auch deutlich machen. Ja. Darum sollen wir nie uns fahrlässig in Versuchung begeben, sondern Nein sagen, Nein, und wenn wir auch ganz gesellschaftsfähig dadurch werden. Nur einer konnte wirklich bestehen, aber ich wage es nicht zu behaupten. Ich will stark sein, darum gehe ich in die Versuchung. Ich habe von einem Mädchen gehört, die hat ganz bewusst eine Gläubige gebetet und führe mich in Versuchung. Weil sie dachte, ich bin so stark, ich will mich prüfen lassen, ich will beweisen, ich kann Versuchung bestehen. Und das Ergebnis war natürlich fürchterlich. Fürchterlich tragisch. Ich will es jetzt nicht weiter sagen. So dürfen wir nie denken, auch fühlen, ich bin stark, führe mich nicht in Versuchung. Aber der Herr, er ist versucht worden. In Hebräer 4, 15, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unseren Schwachheiten, sondern der versucht worden ist in allem, wie wir, doch ohne Sünde. Und in Hebräer 2, 18, denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Also wir werden versucht. Wir werden versucht, gar keine Frage. Jeder von uns wird versucht und Gott lässt es zu und er kann helfen. Nun, was waren denn die äußeren Umstände der Versuchung Jesu? Nochmal ein kurzer Blick auf den Adam. Dort waren die Umstände paradiesisch. Hatte der Adam irgendetwas zu beklagen? Fehlte ihm Nahrung? Hatte er Hunger?
Aber Frau hat ihm gefehlt.
Ja, zunächst einmal, später hat ja Gott sie ihm auch noch gegeben. Ja, jetzt kommst du natürlich auf ein ganz gefährliches Thema. Aber das wollen wir mal zurückstellen. Da zitiert er nämlich Pfarrer Bömerle, aber das wollen wir jetzt mal zurückstellen. Ja. Also, ich sage nochmal, fehlte ihm Gemeinschaft, war er allein gelassen. Gott hat ihm eine Frau gegeben. Gott hatte gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin schaffen. War es also ein erster Sündenfall, ich sage es mal ganz kühn, weil das nämlich auch schon ausgesprochen wurde hier irgendwo, dass Adam die Frau bekam und geheiratet hat. War das sozusagen der erste Sündenfall? Nee, also das ist ein kühner Gedanke, den kann ich nicht nachvollziehen. Denn Gott sagt, ich will ihm eine Gehilfin schaffen. Daran wollen wir festhalten. Er hatte Gemeinschaft. War Adam arbeitslos, wie heute viele junge Leute und auch andere? War arbeitslos? Hat einen schönen Beruf gehabt, Paradiesgärtner, nicht? Das ist ein fantastischer Beruf. Also, ja, Paradiesgärtner. Gut. Was war denn der Köder, der den Adam zu Fall gebracht hat? Es war einfach das Verlangen nach mehr, nach noch größerer Lust, nach größerer Freiheit. Im Grunde der Wunsch nach Emanzipation. Das war seine Frau und das war schließlich auch sein Verhängnis. Der Wunsch nach Emanzipation. Dekant Lach hat mal in Plinien gesagt, wo wir vorher waren, Emanzipation ist die erste Sünde gewesen. Und wie war es nun bei Jesus? Drei negative Umstände bedrohten ihn. Er war in der Wüste, ein Ort der Dürre, der Einsamkeit, des Mangels, der Hitze, der Trockenheit, der tausend Gefahren. Wüste, das purste Gegenteil vom Paradies. Zweitens, 40 Tage lang wird er versucht. 40 Tage lang, das ist eine ganz große Not. So lang, die Länge ist die Not. Er war ja kein Übermensch und er litt in diesen Tagen. Und drittens, am Ende dieser 40 Tage war er wirklich am Ende. In der guten Nachricht heißt es, dass er am Ende sehr hungrig war. Er war völlig ausgepowert, nichts war mehr da, keine Reserven. Von Adam hören wir nicht das Geringste, dass er irgendwie am Ende war, aus exhausted, wie die Engländer, also erschöpft. Nein, er hatte alles, was er braucht. Aber Jesus stand in einer völlig viel, viel schwierigeren Situation. Nun, das Nächste. Worin bestand eigentlich die Versuchung? Es waren drei Versuchungen, denen er ausgeliefert wurde. Vers 3. Und der Teufel aber sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn? So sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Der Diabolos, der Durcheinanderbringer, er sieht die Gunst der Stunde und er greift den Herrn an seiner schwächsten Stelle an. Was heißt das? Er stellt die Gottes Sohnschaft, die der Vater vorher, kurz vorher am Jordan mit den Worten, du bist mein geliebter Sohn, öffentlich bekannt gegeben hatte, nicht in Frage. Dazu war er theologisch viel zu gebildet. Nein, er macht es viel raffinierter. Du bist also der Sohn Gottes. Nun sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. So müssen wir das verstehen. Du bist also der Sohn Gottes. Nun sprich zu diesem Stein. Was heißt denn das? Nun gebrauche deine Möglichkeit. Das heißt, ihm Hilfe an. Er gibt ihm einen sehr liebevollen Rat. Als Sohn hast du es sicher nicht nötig, Hunger zu leiden. Nun nimm doch die Sache selber in die Hand, in deine allmächtige Hand. Tue das Nächstliegende, verschaffe dir Brot, du kannst es doch. Wie naheliegend war dieser Rat, wie vernünftig. Die Welt sagt ja bis heute, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Genau diese Linie. Das ist bis heute eine Versuchung, sich selber zu helfen. Schon Abraham stand in dieser Versuchung und erlag dieser Versuchung. In welcher Situation? Bei der Hagar. Gell? Da war seine Frau dran, hat gekurbelt, hilf dir selbst, nimm dir die Hagar. Dann hilft dir auch Gott, dann hast du ja den Sohn. Wie logisch war das? Und welche Folgen hatte dieses Selbsthilfeprogramm bis zu heute, zum heutigen Tag? Welche Not geht Israel aufgrund dieses Programms zur Selbsthilfe? Auch die Ultraorthodoxen in Israel, die wir eigentlich bis zu einem gewissen Grad bewundern, sie gehen im Grunde auch diesen Weg. Ganz Israel geht im Grunde diesen Weg bis heute. Hilft dir selbst. Und die Not wird immer größer. Jesu Antwort auf dieses humane Angebot des Teufels wollen wir später etwas betrachten. Der zweite Versuch war noch gefährlicher. Vers 5 bis 7. Der Teufel führte ihn hoch hinauf, und zeigt ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick und sprach zu ihm, alle diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du mich nun anbetest, so soll sie ganz dein sein. Es ist der Versuch, den so geschwächten, machtlosen Jesus auf elegante Weise in die Höhe zu stellen, ihm die ganze Weltherrschaft, die Weltherrschaft ohne Leiden, ohne Tod zu übergeben. Welch ein Angebot, man stelle sich das vor, die ganze Welt soll ihm nun zu Füßen liegen. Jesus wird als Herr der Welt überall erkannt. Sind wir nicht begeistert von einer solchen Möglichkeit? Wäre das nicht herrlich, wenn das morgen in den Zeitungen käme oder heute schon? Jesus übernimmt die Herrschaft dieser Welt. Alle Probleme werden innerhalb 24 Stunden gelöst. Wir wären doch begeistert, oder nicht? Jesus, wir lieben ihn doch. Wären wir doch begeistert. So ähnlich war es damals. Oh, heute geschehen solche Dinge. Ganz verborgen und sehr religiös getarnt. Jetzt werde ich wahrscheinlich nicht überall Beifall bekommen in dem, was ich sage, aber ich muss doch manches Mal dran denken. Werden nicht da und dort in Großstädten sogenannte Jesus-Märsche durchgeführt, wo in aller Öffentlichkeit das proklamiert wird. Ich weiß, da ist etwas Gutes dabei, aber so ganz wohl ist mir's nicht. Ob da nicht auch diese Richtung dabei ist? Gott weiß es. Weltherrschaft, wunderbar, am besten ohne Leiden, ohne Kreuz, ohne Verfolgung. Nur den einen Haken hat die Sache, im Hintergrund steht ja die graue Eminenz des Satans. Wenn du mich nun anbetest, dann soll die Weltherrschaft dir gehören. Wie oft ist die Kirche auf dieses Angebot hereingefallen? Und bis heute sehen wir mit Sorgen auf die Aktivitäten des jetzigen Papstes. Was will er? Bis zum Jahre 2000, das dauert nicht mehr lange, die Vereinigung der ganzen christlichen Kirchen erstreben. Und natürlich gehören dann auch die anderen Religionen dazu, Islam und Buddhismus und Hinduismus, alle zu einer Einheitsweltreligion vereinigt, natürlich unter seiner Führung. Er ist bereit, die größten Konzessionen zu machen. Hauptsache, die Welt Führung, Weltmacht gehört ihm. Und wie werden die Evangelikalen auf dieses Angebot reagieren? Ich sehe mit großer Sorge viele Reaktionen bei den Freikirchen. Ich will da nichts behaupten, es sind nur Trends, die ich hier anspreche. Die dritte Versuchung wird subtiler, sie wird frömmer. Denn der Versucher hat nun die Bibel in der Hand und zitiert Psalm 91, einen messianischen Psalm, Vers 10. Es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen befehlen, dass sie dich bewahren. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößest. Ja, der Teufel kennt die Bibel. Er kennt die Bibel sehr gut. Besser als wir. Er kennt die messianischen Verheißungen in der Schrift besser als manche Theologen. Und welch ein Schauspiel wäre es nun, wenn Jesus vor aller Welt, vor den Pharisäern, vor den Priestern seine Gottessohnschaft beweisen würde durch ein großartiges Schauwunder. Hätte Jesus die Macht gehabt, so zu handeln? Selbstverständlich. Selbst der Psalm 91 redet ja davon. Noch einmal. Sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Die Engel. Durchaus biblischer Boden, auf dem er steht. Was bezweckte der Teufel hier mit diesem Angebot? Jesus wäre in Sekundenschnelle als Messias Israels akzeptiert gewesen. Alle hätten ihm zugejubelt. Er ist der König Israels. Keine Schmach, keine Leiden, keine Verachtung, kein Kreuz, kein Tod. Und ich sage es nochmal mit Schmerz. Bis heute versuchen immer wieder christliche Kreise, Persönlichkeiten diesen Weg anzubieten. Sie sagen, Zeichen und Wunder müssen geschehen. Die Welt will nicht nur hören, sie will sehen und sie sollen sehen. Zeichen und Wunder. Und davon lesen wir ja auch in der Offenbarung 13. Dort wird der große Verführer gezeigt, prophetisch, und da ist die Rede von großen Schauwundern geschehen werden. Und das Resultat werden, dass viele verführt werden. Nun die nächste Sache. Wie bestand denn der Herr Jesus die Versuchung? Wie? Auf diesem Wort liegt der Akzent. Was war sein Geheimnis? Wir müssen bedenken, er war ein Mensch gleich wie wir. Er wurde als Mensch versucht. Er stand auch in einer gewissen Ahnenreihe drin. Wer waren denn seine Ahnen? Adam, der fiel. Abraham, der fiel auch. David fiel auch in der Versuchung. Und andere auch. Und wir gehören auch in diese Kette hinein. Also er gehörte zu einer Kette von Menschen, war ja der Sohn des Menschen, die gefallen sind. Lag es denn nicht von vornherein fest, dass Jesus siegen würde, dass er den Satan abwehren würde? Hätte er fallen können oder war das von vornherein ausgeschlossen? Das ist nur eine wichtige Frage. War das von vornherein unmöglich oder war die Möglichkeit gegeben, dass er fällt? Ja, aber hatte er die Möglichkeit? Ja. Sonst wäre er nicht versucht. Wir haben die Möglichkeit zu fallen, gell? Er war versucht wie wir. Wir müssen den Ernst der Lage ganz nüchtern erkennen. Er hatte die Möglichkeit. Sonst wäre das keine Versuchung gewesen. Sonst wäre alles nur ein Spektakel gewesen. Wäre kein Ernst dahinter gewesen. Nicht? Ist ja ganz klar. Es war letzter Ernst. Er hätte auch fallen können. Denn der Teufel hätte sich nie so viel Mühe gemacht, den Herrn zu Fall zu bringen, wenn er nicht gehofft hätte, wenn er nicht eine reelle Chance gesehen hätte, den Herrn zu Fall zu bringen. Nun, was war nun doch das Geheimnis seines Sieges? Und davon wollen wir sehr lernen. Erstens, Vers 1 in unserem Bericht. Jesus aber voll Heiligen Geistes. Ich meine, das ist in diesem Zusammenhang nicht unwesentlich. Das heißt, er ist nicht allein, nicht auf seine eigene menschliche Kraft angewiesen. Er konnte nur deshalb bestehen, weil er in der Kraft des Geistes Gottes diesen Weg ging, diesen schweren Weg. Und darum sollte es uns ein ganz entscheidendes Anliegen immer wieder neu sein, sind wir voll des Heiligen Geistes. Nun ist das nur etwas für diese Superfrommen, für die oberen 10.000 oder noch weniger und für einen normalen Fußgänger im Reiche Gottes nicht erreichbar. Was sagt denn die Bibel? Immer wieder sagt sie, werdet voll des Geistes. Es ist auch für uns, unser Sohnes Recht, jeden Morgen neu, dass wir uns erfüllen lassen, dass wir, so klein und schwach wir sind, erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Und das brauchen wir. Je schwerer die Zeit ist, je dringender brauchen wir diese Kraft. die Kraft des Heiligen Geistes. Sonst können wir nicht bestehen. Ich kann nicht bestehen in eigener Kraft. Zweitens, Jesus ließ sich führen. Er befand sich an dem von Gott zugewiesenen Platz. Als der David fiel, war er an dem Platz, an dem er sein sollte? Nee, da haben wir schon den Anfang. Auch die Eva war es eigentlich nicht. Sie war im Gespräch mit dem Teufel. Da hätte sie nicht sein sollen. Da hätte sie sofort abhauen sollen. Was sagt die Bibel? Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Und, wie geht es noch? Flieht, widerstehe den Teufel. Gell? Flieht, flieht. Ja. Wenn wir aber geführt sind, wenn wir uns führen lassen, dann dürfen wir auch vertrauen, dass er uns bewahrt. Und das Entscheidende, das Dritte, was war sein Geheimnis? Sie haben es ja schon längst erkannt. Er lebte vom Es steht geschrieben. Wie oft steht es hier in unserem Text? Dreimal, sagt er, ja. Und der Satan gebraucht es ja auch, das war ja das Gefährliche. Aber Jesus hat sich nicht irritieren lassen. Er bleibt bei dem Es steht geschrieben. Das heißt, er ist total abhängig vom Worte Gottes. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, er ist nicht abhängig vom Brot, sondern er ist abhängig vom Worte Gottes. Keine Spur von Emanzipation. Absolute Abhängigkeit. Und da weise ich nun auf eines der größten Worte hin, das wir in Johannes 5, Vers 19 finden. Dort steht's. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, also ganz gewiss, oder Amen, Amen, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht, das tut gleicherweise auch der Sohn. Das war sein Lebensgeheimnis. Totale Abhängigkeit vom Vater, vom Es steht geschrieben. Nichts Eigenes, nichts aus eigener Initiative. Voll tiefer Ehrfurcht stehen wir davor. Wie viel habe ich schon in eigener Initiative, vielleicht liebe und fromm gedacht, getan und es ist natürlich nichts draus geworden. Wie oft ist es doch so, wie bei den kleinen Kindern. Unsere kleinen Enkel sagen, selber, selber machen, selber laufen. Man hat sie in der Hand genommen, nein, sie wollen selber. So ist es ganz tief in uns drin. Aber Jesus, nein, nicht selber, gebunden ans Wort, an diesen Führer. Jede Selbstverwirklichung lag ihm ferne. Der Angelpunkt der Versuchung der Sünde ist immer wieder das angemaßte Recht, das Scheinrecht auf Selbstentfaltung. Oh, wie oft hört man, das muss jeder selber wissen. Das muss er selber wissen, das muss ich selber wissen, geht dich gar nichts an, das muss ich doch selber wissen. Das ist ein angemaßtes Recht. Wir haben kein Recht. Der Teufel will uns ständig hineinziehen in den Individualismus. Das Kennzeichen des Bösen ist, alles aus sich selber machen. Haben wir nicht genau hier die Grundmelodie des Zeitgeistes? Mein Bauch gehört mir selber und so weiter. Jesus sagt Nein zur Selbstverwirklichung. Aber stattdessen sagt er, ich vertraue dir, Vater. Er vertraut auch mitten in der Nacht. Hier werden wir nach Golgatha geführt, dort mitten in der Nacht des Passionsgeschehens, dort am Kreuz. Da sagt er, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Das heißt, ich gehöre dir, ich bleibe bei dir, ich vertraue dir auch in dunkelster Nacht. Das war sein Sieg. Volker Steinhoff hat damals gesagt, der Christusweg ist der Weg des Vertrauens. Und der Christenweg darf auch der Weg des Vertrauens sein. Wollen wir uns merken. Nun, wie reagiert Jesus weiter auf den zweiten Versuch? Das Angebot des Teufels lautete ja, verherrliche dich selbst. Vers 6. Alle diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit will ich dir geben und ihre Herrlichkeit. Jetzt schon kannst du Herrlichkeit besitzen. Die Welt wird es sehen, Leiden werden dir erspart bleiben. Und Jesus, er sagt, nein, ich nehme keine Herrlichkeit vom Teufel an. Ihm allein dienen, er verzichtet auf Herrlichkeit. In diesem Zusammenhang weise ich hin auf manche charismatische Lieder. Ich habe ja oft die Aufgabe gehabt, im Verlag die Lieder zu prüfen. Und das sind so manche Lieder, die diese Tendenz haben zur Selbstverherrlichung. Nein, das dürfen wir nicht. Wir dürfen uns nicht selbst verherrlichen. Auch nicht unter frommen Vorzeichen. Und schließlich die Antwort Jesu auf die dritte und gefährlichste Versuchung. Wir haben es ja schon angesprochen. Es steht geschrieben. Das war nun wirklich eine teuflische Versuchung. Der Teufel suggeriert das Wort aus Psalm 91 zu missbrauchen. Er sagt, setze das Wort, die Verheißung, so ein, wie du es gebrauchen kannst. Hier müssen wir gut zuhören. Setze die Verheißung so ein, wie du es möchtest, wie du es gebrauchen kannst. Und in vielen Kreisen wird nach diesem Rezept gehandelt. Die Bibel, ja. Die Verheißung, ja, so sagt der Teufel. Bibel, ja, sagt der Teufel. Verheißung, ja. Aber so, wie es dir nützlich ist, die Bibel wird pragmatisch missbraucht. Wer Ohren hat zu hören, der höre hier. An wie vielen Beispielen der Kirchengeschichte erkennen wir die Versuchung zur Selbstverherrlichung, zur Selbstvergötterung? Meine Frau las ein Buch mit dem Titel »Wenn die Mauern fallen« über eine moderne Bewegung, wo das auch geschah. Fritz Grünzweig, der bekannte Pfarrer, der war ja lange ein großer evangelikaler Führer auch, Schriftsteller. Er hat einmal gesagt, ich habe selber gehört, der Teufel stellt das Wort in die falsche Richtung. Das ist Versuchung. Er gebraucht das Wort, aber er stellt es in die falsche Richtung. Jesus aber sagt, nein, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Nicht versuchen, das heißt das Wort nicht für eigene Zwecke missbrauchen. Kann man das machen? Ja, man kann das Wort für eigene Zwecke missbrauchen. Nicht für eigene Zwecke missbrauchen, sondern vertrauen, so wie es Heino Tangermann sagt in seinem bekannten Lied. Dort heißt es, du kannst ihm vertrauen in dunkelster Nacht, wenn alles verloren dir erscheint. Diese Versuchung, der Herr Jesus da ausgesetzt war, erinnert an ein Wort von Luther, er sagt, das ist ein Christentum, das ohne Federn fliegen will. Verstehen wir das? Also, schon fliegen, ja, steht ja geschrieben, aber ohne Federn. Das ist eine ganz große Gefahr. Wir sind am Schluss. Was sind unsere Versuchungen, wie können wir bestehen? Wir sind ja täglich versucht, angegriffen. Der Teufel weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Und wir wissen ja auch aus der Offenbarung 3, ich glaube Vers 10 ist es, wo es heißt, dass weil du hast bewahrt, das Wort meiner Geduld will auch ich dich bewahren in der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Erdkreis. Also im prophetischen Wort eine ganz große weltweite Versuchung vorausgesagt. Wie können wir bestehen? Erstens, nur wer in Christus ist. Wer stark ist in sich selber, kann nicht bestehen. Nur wer in Christus ist. Nur wer ein ganz klares Einst und Jetzt kennt, so wie es in Epheser 2, einst tot in Sünde und Übertretung, jetzt aber mit ihm lebendig gemacht, mit ihm auferstanden, mit ihm in das himmlische Gesetz. Nur er kann. Wir brauchen also klare Verhältnisse, sonst werden wir immer wieder Schwierigkeiten haben. Und zweitens, wie können wir bestehen, wenn wir uns ganz abhängig wissen von der Führung durch den Heiligen Geist? Er will uns auf rechter Straße führen und dann wird er uns auch bewahren. Dazu gehört natürlich auch zu dieser Führung, dass wir Ja sagen zu solchen Versuchungen, die Gott zulässt. Im Jakobusbrief, da steht im ersten Kapitel: Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen oder Versuchungen fallet. Das ist, wenn wir da hineingeführt werden, dann lässt es Gott zu unserem Besten dienen. Achtet es für lauter Freude. Und er erfährt dann: Fortselig ist der Mann, die Frau, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat, denen, die ihn lieb haben. Wir dürfen wissen, alle Dinge zum Besten, auch solche Anfechtungen und Versuchungen. Unsere Versuchungen heute, ganz kurz, Versuchungen zur Resignation, zur Anpassung, zur Vermischung und so weiter. Die Versuchung aufzugeben, mit den Wölfen zu heulen. Der Herr möge uns bewahren. Darum heißt es Hebräer 10, Vers 35, werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Wer kann singen vom Sieg des Herrn mitten in der Versuchung und Anfechtung? Wer wegsieht von sich selber? Hebräer 12, Vers 1 und 2, mein Lieblingswort. Lasset uns wegsehen auf Jesus, den Sieger in allen Versuchungen. Lasset uns aufsehen zu Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Amen. Beten. O Herr, habe Dank, dass du die Versuchung bestanden hast, du, der Herr. Wir preisen dich, dass du dich hast so tief erniedrigen lassen, dass du Mensch wurdest, schwach wurdest, abhängig wurdest, völlig auf den Vater, auf sein Wort im Vertrauen geworfen warst und auf jede Selbsthilfe verzichtet hast. Herr, du weißt, wie uns, wie auch mir das oft so nahe liegt, selber es machen zu wollen, selber zu helfen. Vergib es. Und lass es uns von dir lernen, den Weg des Überwindens zu gehen, des Sieges, des Vertrauens. Wir danken dir, dass wir auf dich schauen dürfen, Herr Jesus, weil du der Sieger bist, immer in jeder Situation, über jede Versuchung, weil du stärker bist. Wir beten dich an. Amen.